Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. It's the economy, stupid. Ich weiß gar nicht, wer von euch diesen Slogan von Bill Clinton noch kennt, mit dem er 1992 in den Wahlkampf zog und zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Ist eigentlich aber auch egal. Jedenfalls habe ich ihn geklaut und abgewandelt in It's the asset, stupid. Das ist eine These, die ich gerne mit meinen beiden Gästen teste. Wir sprechen heute nämlich über Finanzierung in unsicheren Zeiten und vor allem über die Rolle von asset-basierten Finanzierungen. Ich stelle beide gern vor. Zunächst meinen Co-Gastgeber. Kai Eberhardt ist Geschäftsführer der DAL Deutsche Anlagenleasing. Und das schon ziemlich lange, nämlich schon fast 15 Jahre. Und bei der DAL ist er schon über 30 Jahre, nämlich sein gesamtes Berufsleben. Er kennt sich also mit asset-basierten Finanzierungen definitiv aus. Von daher schön, dass du mit dabei bist, Kai.
Sehr gerne.
Ich freue mich auf deinen Input und geradezu ein Jungspund ist dagegen mein zweiter Gast, der aber auch schon fast 17 Jahre beim selben Unternehmen arbeitet, dort quasi vom Studenten bis zum Managing Director gekommen ist. Sven Vogt leitet heute das Debt Advisory bei Network Corporate Finance. Herzlich willkommen in der Runde, Sven.
Vielen Dank, Bastian. Vielen Dank, Kai. Es freut mich.
Wir freuen uns auch. Ja, vielleicht lass uns zu Beginn mal mit einer kleinen Definition asset-basierter Finanzierung starten. Was umfasst das alles? Vielleicht magst du starten, Kai?
Ja, sehr gerne. Also asset-basiert heißt ja, also für meine Begriffe, wenn im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung das Asset, also insbesondere ein werthaltiges Asset im Zentrum steht. So, wenn man mit Unternehmern spricht, ist ja immer so die Frage, was ist denn eigentlich ein werthaltiges Asset? Und dann bekommen wir oft das Feedback, ja, es ist der Kundenstamm. Oder es sind meine Mitarbeiter, die können natürlich nicht im Gegenstand einer Finanzierung sein, üblicherweise zumindest nicht, sondern da kommt dann sehr schnell an zweiter Stelle, ich sag mal, Wertgegenstände, die im Anlage- oder Umlaufvermögen sind. Also Fälle wie Immobilien, es können Markenrechte sein, es können Produktionsmaschinen sein, es kann Warenlager oder IT-Infrastruktur sein. Und asset-basiert heißt, diese konkreten Assets stehen mit im Zentrum einer Finanzierungsentscheidung, kommen also quasi zur Bonität des Unternehmens noch hinzu und bedürfen asset-basiert einer ganz speziellen und spezifischen Strukturierung, die natürlich für Immobilien wieder anders ist als für ein Warenlager und anders als eine Produktionsmaschine. So würde ich oder würden wir asset-basiert definieren. Ich weiß nicht, Sven, ob du das ähnlich siehst.
Ich würde mich da anschließen. Schlussendlich müssen wir immer den Fragestellungen der Kunden uns entgegentreten und sagen, hier, welche Themen muss ich denn bei so einer Werthaltigkeit von Assets berücksichtigen? Und da fallen mir einfach Themen ein wie Technologiewandel. Gibt es einen Produktcycle? Ist es so, dass nicht nach 2 Jahren ein neuer Beamer auf den Markt kommt, den man dann nicht schlussendlich nicht als Asset dann für die Finanzierung unterlegen kann? Dann Standort und Zugriff. Wo stehen denn meine Assets? Und da geht es auch in Richtung Verwertbarkeit. Ja, also für euch ist natürlich auch ein zentraler Punkt, wenn es mal zu dem Worst Case kommt, wie kann ich mit dem Asset umgehen? Ist der Zugriff gegeben? Und vor allem auch eine Drittverwertbarkeit. Ja, wie viel muss ich im Grunde von dem eigentlichen Wertansatz, den man initial bei der Finanzierung angesetzt hat, wie viel bekomme ich denn bei einer Drittverwertbarkeit überhaupt noch heraus?
Das ist korrekt. Das ist ja im Rahmen von Finanzierungsentscheidungen vorne immer eine sehr wichtige Situation, das auch einzuschätzen, um dann die endgültige Finanzierungsentscheidung und am Ende auch die Konditionen natürlich für eine Finanzierung zu treffen. Genau richtig. Aber das, Bastian, ist, glaube ich, mal ein Überblick über asset-basiert.
Ja, das war ja schon fast dozentenfähig. Vielen Dank dafür, ihr zwei. Dann wollen wir mal so ein bisschen nochmal den Rahmen abstecken. Also ganz aktuell, glaube ich, ist ein prägendes Wort die Unsicherheit. Und vielleicht, Kai, du machst das Geschäft schon sehr, sehr lange. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir in den letzten 31 Jahren deiner beruflichen Tätigkeit nicht schon eine ganze Reihe von Krisen erlebt hätten. Warum ist das vielleicht im Moment trotzdem eine besondere Zeit?
Ja, in der Tat, das ist eine wirklich gute Betrachtung, weil wir haben natürlich in den zurückliegenden Jahren oder Jahrzehnten immer mal wieder Krisen gehabt. Ich will da mal so Beispiele wie die Ölkrise in den 70er Jahren oder vor allem die Finanzmarktkrise in 2008, 2009, ganz zu schweigen von der Corona-Krise 2020 fortfolgende, die natürlich massive Auswirkungen auf Unternehmen hatten. Aber ich glaube, im Moment ist es eher so die Kumulation verschiedener Risikoszenarien. Wir haben einmal so das wirtschaftliche Umfeld, also eine anhaltende Rezession. Wir haben eine Schwächephase volkswirtschaftlich in Deutschland und darauf müssen sich Unternehmen einstellen. Wir haben das Thema gesellschaftliche Krise, also dieses Thema ungesteuerte Migration. Das prägt ja auch gerade aktuell die neue Bundesregierung sehr stark. Wir haben das Thema politische Krisen, also Instabilitäten in der Welt und auch in der EU im Übrigen. Das Thema Klimakrise. Viele sind ja, wenn wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, auf das Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr reflektiert. Und wir haben, und das ist natürlich relativ neu auch für uns in Europa, wir haben das Thema militärisches Risiko. Das hat ja seit 2-3 Jahren an Bedeutung gewonnen. Und alles das in Summe sind, glaube ich, Rahmenbedingungen, die es sehr schwierig machen für Unternehmen, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und das, glaube ich, ist die Besonderheit gerade in 2025.
Das sind ja, Sven, nicht nur Unsicherheiten, die die Unternehmen selber betreffen, sprechen wir gleich noch drüber, sondern auch die Finanzierer. Wie spiegelt sich das deiner Beobachtung nach aktuell in deren Verhalten?
Also wir haben ja grundsätzlich aus der Krisenperiode Corona-seitig haben wir ja gemerkt, dass gewisse Lieferketten-Thematiken gab und, also marktbezogene Themen. Schlussendlich zieht sich das hier weiter. Wir haben multiple Situationen, die in dem Finanzierungsprozess natürlich berücksichtigt werden müssen. Gerade was Marktgegebenheiten betrifft, wie Kai das skizziert hat. Und deswegen sind halt auch die Finanzierungsprozesse, da dauert mal ein Refinanzierungsprozess nicht 6 Monate, sondern gerne mal 9 bis 12 Monate. Und das liegt natürlich auch insbesondere daran, dass man auch sagt, okay, Due Diligence-Anforderungen, gerade im Bereich Commercial, also klassische Commercial Due Diligence, die die Marktentwicklung halt berücksichtigen, man hat hier nicht nur eine Lieferketten-Thematik, sondern man hat dann geopolitische Themen etc. Und das zu greifen und dann auch risikoadäquat ins Pricing mit reinzunehmen, sind für Finanzierer natürlich eine sehr große Herausforderung. Nichtsdestotrotz, es gibt auch in so multiplen Krisensituationen Gewinner. Und da gibt es Branchen wie zum Beispiel die kritische Infrastruktur, Defense-Bereich, die jetzt aufgrund dieser militärischen Situation, die sich weltweit niederschlägt, natürlich die Nachfrage nach Verteidigung, Sicherheit einen sehr großen Anklang bringt und wo auch das Marktumfeld dann entsprechend profitiert.
Ich wollte gerne an Sven noch mal eine Bemerkung, die Sven verwendet hat, aufnehmen, das Thema Lieferketten. Ich erinnere mich sehr genau, bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges waren Lieferketten überhaupt kein Thema. Man hat just in time produziert, man hat Warenläger möglichst short gehalten. Und auf einmal stellt man fest, hoppla, das ganze Weltgefüge gerät durcheinander und ich bin auf einmal gar nicht mehr in der Lage, meine Kunden zu beliefern. Also das Thema Lieferketten, das ist ein Thema, was ganz, ganz gravierend in den letzten Monaten, 2-3 Jahren auch für viele Unternehmen hochgekommen ist, dafür auch Lösungen zu finden. Deswegen fand ich das Stichwort Sven wirklich gut, weil es zeigt auch, wenn neue Zeiten kommen, kommen auf einmal neue Herausforderungen. Und da ist bei Lieferketten ist ein ganz klares Thema.
Und da ist ja auch sehr interessant, gerade bei diesem Instrument ABF, gerade wenn man Richtung Warehouse Financing guckt, ist natürlich eine Flexibilität schon sehr hilfreich für die Unternehmen, dass sie jetzt nicht nur eine Finanzierung haben, die sie einmal abrufen, das Geld liegen haben und dann entsprechend nur die Finanzierungskosten dann im Auge haben, sondern schlussendlich das auch den Marktgegebenheiten anpassen können.
Das wäre jetzt natürlich eine Frage, die sich aufdrängt. Gibt es in diesem Marktumfeld denn Finanzierungen, die sich mit Hilfe asset-basierter Ansätze stemmen lassen, die ansonsten allein auf der Bonität des Unternehmens aber nicht umzusetzen wären? Und was wären das für Beispiele?
Na, wir hatten ja gerade schon mal, oder ich hatte ja gerade schon mal ausgeführt, was so werthaltige Assets sein können. Und das sind natürlich viele Assets, die sich schon im Eigentum eines Unternehmens befinden. und die möglicherweise schon sehr hohe stille Reserven beinhalten. Dazu zählen natürlich Immobilienbestände, dazu zählt auch ein Warenlager, wo ja in der Regel sehr, sehr viel Kapital gebunden wird. So, und wenn ich, und das ist ja, Sven hatte das vorhin gesagt, Liquidität ist King. Wenn ich also auf Liquidität einen großen Fokus habe, dann verwende ich natürlich sehr stark auch diese sehr werthaltigen Assets, um sie entsprechend für eine Liquiditätsschöpfung zu nutzen. Und das ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit eine Wahrnehmung und eine Empfehlung, die man auch vielen Unternehmen geben kann, das zu prüfen.
Ich glaube, im Vordergrund aufgrund der Marktgegebenheiten ist eher die Fragestellung, wie bekomme ich eine Finanzierbarkeit hin? Wie bekomme ich die Liquiditätslücke geschlossen? Als jetzt den Fokus, Kai, du hattest ja vorhin auch gesagt, Nachhaltigkeit spielt eine Rolle, vielleicht auch das Zinsumfeld, dass man versucht, da von den Zinskosten, die ja in den letzten Jahren relativ stark Richtung Himmel gerichtet waren, dass man sich da optimiert. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein Marktumfeld, wo man eher sagt, wie bekomme ich die Finanzierbarkeit hin?
Naja, Sven, dann lass mich mal einhaken. Zinskosten Richtung Himmel. Also wir haben eigentlich eine Normalisierung gehabt. Wir hatten natürlich über viele Jahre eine Zinslandschaft, die vielen Unternehmen den Mund wässrig gemacht hat, bis hin zu Negativzinsen. Aber ich sag mal, das Zinsniveau, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben, außer dass es jetzt natürlich rapide schnell ging, wo sich auch Unternehmen darauf einstellen mussten, ist es eigentlich eine normale Situation. Und mal ehrlich gesagt, volkswirtschaftlich gesehen, da ist es eigentlich auch eine angemessene Situation, dass man A für Einlagen ein bisschen Geld kriegt und dass man B für Kredite auch Zinsen zahlen muss. Also wir haben eigentlich eine relativ normale Zinssituation. Aber es ging natürlich rasend schnell und darauf mussten sich Unternehmen einstellen, das stimmt.
Ja. Also bin ich vollkommen bei dir und ich glaube, da schauen wir auch durch die gleiche Brille. Es ist natürlich immer wieder interessant, wenn man Mandanten ins Gespräch einsteigt und die dann die 10-jährige Zinslandschaft kennen und sagen, es ist alles so teuer geworden. Da muss man natürlich auch so ein bisschen den Educator spielen, um halt den Kunden oder das Unternehmen auch wieder in die Realität zurückführen zu können. Ja, das stimmt schon.
Das stimmt.
Da würde ich dir, Kai, tatsächlich auch beipflichten und zu deinen Punkten A und B noch ein C hinzufügen. Es gab auch mal Zeiten, da musste man sich für Finanzierungen wirklich anstrengen. Und Sven, ich will jetzt eurem Stand nicht zu nahe treten, aber das war in den vergangenen 10 Jahren ja oft gar nicht so schwierig, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen, sondern man hat es in eigentlich sehr standardisierte Strukturen gießen können, die auch ohne sehr spezifische Besicherungen ausgekommen sind. Jetzt sind assetbasierte Finanzierungen der Struktur nach aufwendiger. Also wann setzt du die ein? Wirklich nur als quasi Lender of Last Resort, wenn du nichts anderes kriegst, oder spielen die auch strategisch als Baustein eine Rolle?
Also schlussendlich, wir haben ja jetzt Situationen, die wir auch begleiten in Restrukturierung, wo natürlich so eine Asset-Finanzierung, wenn die Bonität nicht ganz so mitspielt bei den Unternehmen, als Instrument genutzt wird, was so im Grunde in zweiter Reihe steht und nicht vorrangig, weil man da die Möglichkeit hat, Liquidität nochmal zu schöpfen auf Basis der Werthaltigkeit der Assets, standalone betrachtet. Ansonsten ist es aber auch so, dass wir in unterschiedlichen Situationen, auch klassisch in LBO-Strukturen, immer wieder versuchen, diese Instrumente mit einzugliedern. Das heißt dann, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Akquisitionsfinanzierung mit einem Debtfonds machen, der Debtfonds hat nicht die Möglichkeit, eine Betriebsmittelfinanzierung zur Verfügung zu stellen, in der Regel, dass wir dann Working Capital Finanzierung auf Basis von Asset-Finanzierungsstrukturen mit einziehen können, was das ganze Thema auch charmant macht, weil zum Beispiel das Thema CapEx etc. kann man natürlich über einen viel längeren Zeitraum strecken, was auch Laufzeiten betrifft, gerade wenn man das im Vergleich stellt mit klassischen Leverage Finance Finanzierung.
Mhm. Eigentlich, wenn ich das mal ergänzen darf, in der Finanzierbarkeit dreht man ja die Betrachtungsweise so ein bisschen um. Ich sage mal, die typische Bankfinanzierung ist eine Unternehmensfinanzierung. Du hattest auch gerade diesen Begriff, Bastian, mal genannt, mit einer Besicherung durch ein Asset. So, und Asset-Based dreht das Ganze um, stellt nämlich das Asset in den Vordergrund. Ich sage mal jetzt zum Beispiel bei einer Immobilie, ist sie drittverwendungsfähig, wie ist die Lage der Immobilie, wo ist die Immobilie und ergänzt das Ganze dann über die Unternehmensbonität. Also eigentlich ist es ein bisschen anderer Einfallswinkel, als wenn ich das klassische, ich sag mal, Bankdarlehen mit einer Grundschuld und einer Sicherheit habe. Und das macht eigentlich Asset Base aus, dass auch das Asset Know-how, was Spezialunternehmen haben, hier auch wirklich dann im Vordergrund steht.
So, das ist ja jetzt die naheliegende Frage. Das setzt ein enormes Wissen beim Finanzierer voraus. Jetzt haben wir über die Bandbreite der assetbasierten Finanzierung gesprochen. Die ist ziemlich groß. Kann man das vielleicht ein bisschen auch zuordnen? Welche Art Asset-Based Finanzierung können tatsächlich, sagen wir mal, klassische Banken machen? Wofür braucht es spezialisierte Finanzierer? Da, wenn wir mal in den Projektfinanzierungsbereich reingehen, dann sehen wir ja auch institutionelle Investoren, die da tatsächlich unterwegs sind. Also wo gehört wem welche Spielwiese?
Na, ich sag mal, so pauschal kann man das natürlich gar nicht beantworten, weil ich will überhaupt nicht in Frage stellen, das entsprechende Know-how, was unterschiedliche Finanzdienstleistungsinstitute haben und sich auch den neuen Anforderungen am Ende zu stellen. Jetzt sage ich mal, dieser große Bereich, nehmen wir mal die Energieinfrastruktur, also auch eine Projektfinanzierung auszurichten auf Cashflow-Ströme für Energieanlagen. Das ist ja auch eigentlich eine Art Asset-Based, obwohl es fast eine Cashflow-Orientierung ist. Ich sage mal, darauf haben sich ja ganz, ganz viele eingestellt. Also nicht nur Leasinggesellschaften, sondern auch eigentlich alle Großbanken. Und da ist auch Know-how aufgebaut worden, was am Ende natürlich dazu führt, dass auch im Markt gute, belastbare, langfristige Finanzierung angeboten werden. Also das Know-how muss man einfach heutzutage in allen Bereichen aufbauen, damit Asset-Based überhaupt funktioniert. Man muss das Asset kennen.
Also wir haben das auch aus unserer Mandantschaft gesehen. Also es hat sich ja klassisch gerade in diesem Infrastruktur-New-Energy-Bereich mit den Photovoltaikanlagen erste Strukturen entwickelt, wo dann auch die Photovoltaikanlagen in Art SPVs gepackt worden sind. Die sind dann geringfenced und sind dann im Grunde autark von der operativen Gesellschaft finanzierbar, weil man einfach vertraglich im Konstrukt entwickelt hat, wo dann die Cashflows vertraglich alle ins SPV laufen und die Bank oder auch ein Fonds die Möglichkeit hat, im Verwertbarkeitsfall dann auch Zugriff direkt zu haben. Und ich glaube, diese Innovation, wie Kai auch gesagt hat, da muss man gar nicht in die großen Geschäftsbanken gucken, sondern da gibt es auch Banken, die regional unterwegs sind, die sich da fokussiert haben auf gewisse Strukturen, ob es jetzt Photovoltaik ist oder ob es jetzt auch Battery Storage Bereich. Da sind wir gerade dabei, mit zwei Banken so eine SPV-Struktur, so ein Blueprint zu entwickeln. Und das ist im Endeffekt Asset-Based, ja, weil man versucht, weil diese neuen Geschäftsmodelle natürlich jetzt nicht von Unternehmen, die seit 20 Jahren am Markt sind, etabliert werden, sondern die werden neu initiiert, neu entwickelt. Und das ist dann auch ein iterativer Prozess. Und ich glaube, das macht das auch sehr spannend für uns als Berater oder auch Kai als Finanzierer, da neue Innovationen in den Markt halt mit reinzubringen.
Ja, Battery Storage, Sven, ist ein gutes Stichwort, weil es, glaube ich, ja ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, was sich ja daraus ergibt, dass, sag mal, zu gewissen Zeiten mehr Energie produziert wird, als abgenommen wird. Das heißt, ich muss Storage machen. So, das heißt, ein sehr, sehr aktuelles Thema, wo natürlich die Finanzdienstleistungsinstitute profitieren, die dieses Know-how haben, das einzuschätzen. Also das ist ja nicht mal eben so am Schreibtisch gemacht, sondern da muss man wirklich auch tiefes Know-how haben in Projektfinanzierung, um dieses Thema greifen und am Ende auch mit einer Finanzierung belegen zu können. Deswegen ist dieses Thema Battery Storage, also BESS, ein ganz, ganz aktuelles, interessantes Thema, worauf sich Finanzdienstleistungsinstitute ausrichten.
Und was interessant war, wir hatten die ersten Gespräche vor 12, 18 Monaten geführt, auch mit Finanzinstituten, wo wir überlegt haben, wie können wir den Vorfinanzierungscharakter eines Battery Storage System überhaupt abbilden? Ist das mit einem Vertragsabschluss, mit einer Anzahlung? Kann man dann schon eine Linie zur Verfügung stellen seitens der Bank? Also da ist sehr viel Know-how reingeflossen, Iterationen im Markt und da sind Strukturen jetzt, die entstehen, die den Markt erstmal auch möglich machen. Ja, und das ist halt super interessant, weil wir kommen ja aus einer Energiekrise und diese Lessons learned, die dann direkt auch im Finanzierungsmarkt mit aufgegriffen werden, um Unternehmen da unterstützend beiseite zu sein, das ist schon klasse. Das kann man nicht in jedem Markt so erwarten in der Kürze.
Jetzt ist Battery Storage ja ein kleiner Teil an Energiethemen, die Unternehmen interessieren. Es gibt ja noch viele andere Themen dort in der Energieerzeugung und auch Verteilung, also hin von PV-Anlagen auf Dächern bis hin zu eigenen kleinen Windrädern auf dem Betriebsgelände. Also dieses Thema, energieautark zu werden, insbesondere auch aus Erfahrungen, die man mit der Energiekrise hatte. Ich sprach vorhin mal das Thema Lagerhaltung an. Jetzt haben wir das Thema Energie. Ist im Moment ein wahnsinniger Wachstumstreiber. Und darauf müssen sich halt auch Finanzierungsinstitute ausrichten, dass sie das entsprechend bedienen können. Klammer auf, ungeachtet dessen, dass die Wirtschaftslage im Moment auch mal ein paar andere Dinge erfordert. Also ich glaube, wir werden den großen Treiber in diesen Themen, die wir gerade mal besprochen haben, Energieerzeugung, BESS, das werden wir erst sehen, wenn so die große Krisenzeit ein Stück weit bewältigt ist. Darauf warten wir ja eigentlich alle.
Wobei, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind ja diese Investitionen nicht nur rein nachhaltigkeitsgetrieben, sondern haben auch sehr viel mit Preissicherung und damit ja auch ein Stück weit mit Krisenbewältigung zu tun.
Korrekt. Aber sie erfordern natürlich auch zum Teil hohe Investitionskosten, die am Ende natürlich auch finanziert und bedient werden müssen. Und da muss halt jedes Unternehmen für sich abwägen, mache ich die Investition jetzt oder mache ich sie eher morgen oder übermorgen? Und das merken wir schon, dass viele Unternehmen, je nach Branche, das ist sicherlich sehr unterschiedlich, im Moment mal in die eine oder andere Richtung entscheiden.
Gebt uns doch mal ein bisschen eine Idee, über welche Größenordnung Investitionen wir da sprechen und davon abgeleitet, für welche Unternehmensgrößen das eigentlich in Frage kommt. Sprechen wir darüber, dass Bosch einen Standort energieunabhängig macht? Oder sprechen wir darüber, dass ein auch kleinerer Mittelständler seine kleine, aber vielleicht energieintensive Produktion selbst absichert?
Also ich kann da von einem laufenden Projekt mal kurz erzählen. Da sind die Kunden von diesem Unternehmen, was wir gerade beraten, kleine mittelständische Unternehmen, die Anlagen in der Nähe von der Produktion aufstellen, um die Möglichkeit zu haben, über Nacht Energie einzuspeisen, zu lagern und tagsüber in die Produktion reinzugeben, wodurch sie halt Einsparungen erzielen. Sie haben die Möglichkeit, wenn sie die Energie nicht komplett verbraucht haben, die auch wieder zurück ins Netz zu geben, um dann auch so ein bisschen Energiearbitrage handeln zu können. Und schlussendlich sind die Finanzierungsstrukturen, das hatte Kai auch gesagt, sehr, sehr hilfreich dabei, weil man muss halt diese Investition nicht am Tag 1 tätigen, sondern die wird halt entsprechend über einen gewissen Zeitraum gestreckt. Und man hat die Möglichkeit, diesen einen Baustein zur Einsparung, um dann auch wieder Liquidität generieren zu können, um dann auch wieder Themen in Produktion reinzuwerfen oder Wachstums zu generieren, dann wieder berücksichtigen zu können. Ja. Also das ist ein Wachstumstreiber, um Einsparungen auf der einen Seite leisten zu können, aber Investitionen auf der anderen Seite.
Ich glaube, Investitionen in Energieerzeugung ist keine Frage der Größenordnung. Warum sage ich das? Weil ja auch, ich sag mal, der Häuslebauer im privaten Umfeld die Überlegung hat, packe ich eine Photovoltaik aufs Dach, um damit meinen eigenen Stromverbrauch abzusichern. Und das geht sicherlich hin über kleinere Handwerksbetriebe bis hin zu Großunternehmern. Die Frage ist immer nur, habe ich das Know-how und die Zeit, mich damit jetzt zu beschäftigen? Weil wenn ich den typischen Handwerksbetrieb sehe, der hat natürlich von jetzt auf gleich nicht unbedingt so die Möglichkeiten, auch, ich sag mal, diese Investition zu realisieren. Also es ist, glaube ich, eher eine Frage, will ich mich damit beschäftigen, bin ich bereit, jetzt Investitionen zu tätigen, als eine Frage der Größenordnung. Das geht von einer kleinen PV-Aufdach bis hin zu einer großvolumigen Projektfinanzierung über Großunternehmen. Ich glaube, da kann man keine Messlatte ziehen.
Und ich glaube, das ist auch das Spannende in der Industrie, dass jetzt viele Anbieter entstehen, die sich darauf spezialisieren, die den Unternehmen, also potenziellen Kunden, die Möglichkeit geben, sich gar nicht damit so stark beschäftigen zu müssen, sondern schlüsselfertige Lösungen auf den Hof stellen zu können, inklusive der Finanzierung. Und das macht, glaube ich, den Bereich gerade sehr attraktiv und da sieht man auch einige Wachstumskurven.
Das heißt, wenn ich bereit bin, mich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen, dann wird es nicht an der Finanzierung scheitern, das umzusetzen?
Würde ich jetzt vom Grundsatz her so sagen. Weil wir haben jetzt zum Beispiel eine Struktur, die wir gerade entwickeln, die hat wirklich, dann kommen wir auf das eigentliche Thema wieder zurück, die Assets im Fokus sehen, wo dann im Grunde das Asset und die Cashflows und das vertragliche Konstrukt ein Medium ergeben und darauf stellen halt die Finanzierer ab.
Du hast vorhin schon mal ein bisschen was gesagt, Sven, dazu, dass ihr das auch in Finanzierungen einbindet. Welche Erfahrungen macht ihr denn mit den bestehenden Finanzierern, wenn ihr mit einem ABF-Konzept hinzustoßt? Offene Ohren oder eher Abwehr, weil da ja möglicherweise ein Interesse besteht, die Finanzierung auf andere Art und Weise abzuwickeln und zu begleiten?
Man muss natürlich differenzieren, welche Art von Bestandsfinanzierern hat man. Hat man eine klassische Bank, die aus dem Leverage-Buyout-Bereich dadurch durch den Erwerb reingekommen ist? Oder ist es eine klassische Hausbankenbeziehung, die vielleicht die Möglichkeit haben, wie mit einer DHL, weil es vielleicht ein Sparkassenverbund ist oder ein Landesbankenverbund, die Möglichkeit zu Schwestergesellschaften und dann zu dieser Asset-Finanzierung zu greifen? Weil man muss ja auch sagen, die Asset-Finanzierung wird ja oftmals durch andere Banken refinanziert, ja, durch Kooperationsbanken oder durch die Mutterbank oder durch den Verbund, wo dann zum Beispiel die deutsche Anlagenleasing sich befindet. Und schlussendlich muss man immer abwägen, und das ist die Diskussion dann auch mit den Finanzierern, machen sie das Sicherheitenpaket auf, um dann zum Beispiel genau diese Assets freizugeben, um eine Finanzierung und vielleicht eine Liquiditätszuführung zu gestatten. Oder haben sie die Möglichkeit, vielleicht selber aktiv zu werden? Und das ist halt dann immer die Abwägung und die Diskussion, die man dann schlussendlich hat. Oftmals ist es halt auch so, dass vielleicht dann zu viele Akteure es dann komplex machen. Dann überlegt man vielleicht, kann man vielleicht eine Asset-Finanzierung auch mit der bestehenden Finanzierung zusammenführen und spricht mit dem bestehenden Bankenkonsortium. Ansonsten, wenn man so Richtung Debtfonds denkt, ist es immer eine perfekte Ergänzung. Debtfonds können entsprechende Termloans zur Verfügung stellen, also mittel- und langfristige Darlehen. Und da ist natürlich so eine Asset-Finanzierung auch eine günstigere Komponente, um für das Unternehmen, ich sage jetzt mal blended, ein Pricing zu haben, was dann auch wieder attraktiv wird.
Es gibt ja auch einige Syndicated Loans, die eine gewisse Öffnungsklausel für Asset-Based haben, sodass Unternehmer auch in der Lage sind, ohne den Syndicated Loan überhaupt anzufassen, Asset-Based zu finanzieren, entweder mit den bestehenden Finanzierern oder mit anderen. Ich glaube, ganz wichtig ist vorne, dem Unternehmer erstmal die Möglichkeiten aufzuzeigen, die eine solche Finanzierungsform bietet. Das sind ja oft dann auch steuerliche, das sind rechtliche, das sind wirtschaftliche Effekte, die eine Asset-Based haben kann. Und erst dann, wenn der Unternehmer, ich sag mal, erkannt hat, dass es ihm und seinem Unternehmen Vorteile bietet, dann stellt sich ja die Frage, in welcher Form kann man das jetzt mit bestehenden oder vielleicht auch mal mit einem neuen Finanzier umsetzen. Das ist ja ein relativ transparenter Vorgang. Entscheidend und wichtig ist ja, dass die Chancen, die Asset-Based bietet, dass die Unternehmern bekannt ist und dass sie das in ihre Entscheidungsüberlegungen mit einbeziehen. Und da stellen wir halt oft fest, und ihr Sven vermutlich auch, dass es noch keine durchgängig transparente Information für solche Finanzierungsmodelle gibt. Das können jetzt ja Leasingstrukturen sein wie bei uns, es können auch andere Strukturen sein, und darum geht's.
Richtig, das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir in die Erstgespräche mit den Unternehmen einsteigen. Es gibt ein gewisses Spektrum aus der Vergangenheit heraus, Erfahrungen mit bestehenden Hausbanken, aber schlussendlich das breite Umfeld der Finanzierung zu greifen und abzuwägen, welche Struktur könnte jetzt auch, klar, in der heutigen Situation ist das auch sehr herausfordernd, aber was ist vielleicht denn nachhaltig? Was ist vielleicht nicht nur 12 Monate Liquiditätssicherung, sondern vielleicht auch mal in Anschluss gedacht, dass man gewisse Geschäftsbereiche investieren möchte? Und binde ich mich damit fest oder habe ich die Möglichkeit, dann vielleicht auch nochmal gewisse Finanzierungsinstrumente auch dann zu refinanzieren, auch mit so einer Asset-Based-Finanzierung, weil die einfach auch günstiger sein kann als so eine klassische Leverage-Buyout-Finanzierung?
Wir haben einen Sektor, der ist in den vergangenen 20 Jahren, glaube ich, kann man sagen, von den Finanzierern ziemlich vernachlässigt worden, gab hier auch gar nicht so wahnsinnig viel Aktivität. Der wird jetzt mit Macht zurückkommen, das ist der Rüstungssektor. Ist das aus eurer Sicht ein Anwendungsfall für Asset-Based-Finanzierung? Weil da wird ziemlich viel Geld gebraucht werden. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man schon sicher sagen kann.
Ja, das ist ganz spannend, Bastian, wie man merkt, wie quasi über Nacht eine lange verpönte Branche auf einmal die absolute Zielbranche wird. Das ist natürlich der politische Wille, auch zukünftig die Rüstung sehr, sehr stark aufzubauen und die Verteidigung ganz offensiv ins Zentrum zu stellen. Und das heißt natürlich, dass dort erhebliche Investitionen stattfinden werden. Das ist einmal in Immobilien natürlich, aber das ist auch in Produktion, in Warenbestände, in Läger und. Also wir werden ja dort, und das werden ja viele Finanzdienstleister auch dann für sich als Zielbranche erkennen. Dort werden wir ja feststellen, dass auch unter Compliance-Themen, das heute gar kein Thema mehr oder deutlich geringeres Thema ist, diese Zielbranche entsprechend zu bedienen. Also ich bin fester Überzeugung, dass wir dort, weil es ist sehr assetlastig, diese Branche, was Produktion und was Kapazitäten angeht. Und dort werden wir, und das merken wir jetzt im Übrigen auch schon an unseren Akquisitionen, dort werden wir in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren auch erhebliche Investitionen sehen. Da bin ich ziemlich sicher.
Wir hatten wirklich die untypischste Situation, die man haben kann. Wir waren im klassischen Prozess und haben eine Akquisitionsfinanzierung für ein Private Equity Haus strukturiert für den Erwerb eines Unternehmens, was im Megatronik-Bereich Sicherheit und Verteidigung unterwegs ist. Und als wir dann die Finanzierer angesprochen haben, war das so, Defense, also wenn ihr nichts in Richtung ESG habt, E-Mobility und alles, was irgendwie militärnah ist, können wir leider nicht begleiten. Das deckt sich auch mit der Aussage der letzten 10, 20 Jahre. Dann wurde auf einmal der Haushaltsetat von 100 Milliarden, waren es, glaube ich. Bastian Kai korrigiert mich, aber ich glaube, das war dann auf der ersten Seite der Bild-Zeitung das Schlagwort. Und auf einmal haben wir innerhalb von 14 Tagen das ein oder andere Genehmigungsprozedere anstoßen können. Und der Vorstand der vereinzelten Banken gesagt hat, ach, eigentlich könnten wir es doch vorstellen, lass es uns mal prüfen und anschauen. Und das hat dann auch gezeigt, dass auf der anderen Seite die Banken erst noch mal ein bisschen überfordert waren, auch was das Volumen betraf. Und wir sind dann hingegangen und haben dann auch zu verschiedenen Instrumenten gegriffen, weil wir einfach gemerkt haben, um den Marktbedarf decken zu können, und das ist ja auch ein Marktbedarf, der jetzt nicht, die 100 Milliarden werden ja nicht an Tag 1 abgerufen. Wir haben ja gemerkt, das dauert ja auch. Und schlussendlich muss man die Finanzierungsstruktur auch dahingehend anpassen, dass man diese Bedürfnisse und auch mal diese Abrufperioden dann entsprechend auch abdecken kann.
Also es ist eine absolute Zukunftsbranche, was Investitionen und Finanzierung angeht, natürlich neben anderen Branchen auch. Also wir reden ganz oft über Krisen, aber es gibt ja in jeder Krise auch, wir nennen das ja immer so ein bisschen die Krisengewinner. Und wenn ich mir da so eine Branche wie Biotechnologie, wie Chemie, wie Recycling, technologiegetriebene Branchen angucke, also die finden gerade jetzt auch eine wirklich sehr guten Zeitpunkt für Investitionen. Und das merken wir halt auch. Und die müssen bedient werden.
Ja, stimmt. Es wird viel über Krise gesprochen. Wir wiederum haben bislang in unserem Podcast eigentlich vorwiegend über die Wachstumsunternehmen gesprochen und die Branchen, wo investiert werden muss. Wir sollten aber schon noch mal ein bisschen über die anderen auch sprechen. Vielleicht zunächst mal noch mal im allgemeinen Kontext. Wir haben seit einigen Wochen mit dem Thema Zölle uns viel beschäftigt, haben gelernt, wie kreativ man Zollungerechtigkeiten auch berechnen kann, wissen noch nicht ganz genau, was das zukünftig alles für uns heißt. Könnt ihr einschätzen, wie sich dieses Thema Zölle auf die Finanzierung, aber mittelbar natürlich auch auf die ganzen Lieferketten und die globalen Zusammenhänge, über die wir ja auch schon gesprochen hatten und deren Anfälligkeit ja vorher schon da war, auswirken wird?
Na, ich lege vielleicht mal vor, Sven.
Gerne.
Wir müssen ja feststellen, belastbare Erwartungen hat keiner. Also immer wenn wir mal abends Nachrichten gucken, dann kann sich das, was gestern festgelegt worden ist in Bezug auf Zoll, kann heute schon wieder anders sein. Aber eins ist sehr auffällig. Große Unternehmen investieren in den USA. Also ich nehme da so Novartis, Merck, Roche, also alles auch Schweizer Pharmaunternehmen, die für erhebliche Investitionen in den USA sich entschieden haben, um genau dieser Zollproblematik, ich sag mal, aus dem Weg zu gehen. Aber wenn ich unsere typischen, klassischen deutschen Mittelständler sehe, die halt nicht die Möglichkeit haben, in erheblichen Umfang dort zu investieren, für die ist natürlich dieses Thema Planungssicherheit extrem schwierig und fast unlösbar, weil jeder Finanzier fragt ja, wie wirkt sich dein Geschäft oder wie wirkt sich die Zollthematik auf dein Geschäft aus? Und wie soll ich das heute belastbar einschätzen, wenn ich, wie gerade schon gesagt, jeden Tag, jeden Abend irgendwie neue Pfeile aus USA bekomme? Also es ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass die ganz Großen sich da etwas leichter tun als, ich sag mal, der klassische Mittelstand.
Wir waren mit einem produzierenden Unternehmen unterwegs im deutschsprachigen Raum und da wurde im Rahmen eines sind schwierige Fahrwasser geraten, wurde dann von den Finanzierern erwartet, dass man sich doch mal den Markt näher anschaut und da wurde eine Commercial Due Diligence erstellt und es war ganz interessant und das hat im Grunde auch die Unsicherheit und die untypischen Marktbewegungen wiedergespiegelt, auch gerade in puncto Zölle. Zum einen hat man gesagt, entschieden, oh, wir bezahlen jetzt alles, was jetzt irgendwie aus China kommt. Dann haben Distributoren beim Vertriebsteam angerufen und gesagt, naja, wir bestellen doch nicht alles aus China, sondern wir würden aus Europa dann doch was bestellen. Wie viel Volumen das bedeutet und schlussendlich auch, was das in der Planung sich wie widerspiegelt, das konnte natürlich keiner sagen. Und da haben die Finanzierer natürlich dann auch im Raum uns alle angeguckt, den Commercial Due Diligence Berater. Und da haben wir gesagt, ja, mit welchen Annahmen können wir denn jetzt rechnen? Und das zeigt halt, dass die politische Unsicherheit, die jetzt auch gerade in Sachen Zölle und, neben anderen Themen, gerade auch in schwierigen Fahrwasser, ist oftmals unmöglich machen, eine Basis zu schaffen, wo man sagen kann, ich kann eine Fortführungsprognose für die nächsten 24 Monate geben. Und mit solchen Themen setzen wir uns halt gerade auseinander.
Sind das nicht die Momente, wo die Stunde der assetbasierten Finanzierung schlägt, weil man da eben diese Sicherung ja gleich mitliefert? Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen noch mal Beispiele geben, Kai, aus deiner Praxis. Aus welchen Branchen kommen Unternehmen, die aktuell eher krisengeschüttelt Finanzierung bei euch anfragen? Und was könnt ihr tatsächlich dann auch mitgehen?
Naja, ich würde mal sagen, krisengeschüttelt zu ganz vorderst ist die Automobilbranche. Das ist ja immer so das Herzstück, so sagt man das ja immer, des klassischen deutschen Mittelstandes. Und die Automobilindustrie hat ja zum einen schon das Thema der E-Mobilität, war eine große Herausforderung für diese Branche. Und jetzt kommt noch diese ganze Zollthematik dazu. Und an der Automobilbranche hängen natürlich wirklich zahlreiche Zulieferer, die auch in großer Abhängigkeit zu den großen OEMs stehen. Also das ist, glaube ich, eine Branche, die auch sehr starke Umsatzschwankungen zu verzeichnen hat. Wir haben darüber hinaus den Einzelhandel. Der Konsum ist eingebrochen, natürlich nicht in allen Bereichen, aber in manchen Segmenten sehr stark. Und wir haben auch immer noch, Sven hatte das ja vorhin gesagt, die Baubranche, die natürlich nach dem erheblichen Zinsanstieg auch hier, ich sag mal, Nachfragethemen hatte. Also das sind Branchen, die merken wir, die sind in der Sekunde sehr schwierig, auch langfristig einzuschätzen. Und genau da ist natürlich eine Asset-Based möglicherweise zwar ein gutes Instrument, aber man muss auch da sehr genau hingucken, weil, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, ist nicht nur die Bonität des Assets, sondern auch die Zukunftsprognose unseres Kunden sehr maßgeblich. Und da hat Sven ja gerade schon gesagt, das mal über deutlich über 24 Monate einzuschätzen, ist halt, ich will nicht sagen sehr schwierig, aber es ist schon eine große Herausforderung.
Vielleicht kannst du, Sven, da aus deiner Praxis noch mal ein bisschen berichten. Was kann man mit Asset-Based Finanzierung an Finanzierungsthemen in den Griff kriegen und wo sind aber auch einfach Grenzen?
Ja, also schlussendlich, wenn es dann um die Fragestellung geht, und das hat Kai ja gerade auch schon mal übergangsweise skizziert, ist Leasingverbindlichkeit oder die Leasingzahlung muss ja auch entsprechend geleistet werden. Und da sprechen wir nicht nur über das Asset selber, sondern über das Unternehmen an sich und die Bonität, da kann man natürlich gewisse Abschläge machen und sagen auch vom Rating her, aber schlussendlich muss diese geleistet werden und man kann sich, und das ist auch die Diskussion, die wir mit Unternehmern haben, man kann sich natürlich nicht darauf nur verlassen zu sagen, naja, wenn es in die falsche Richtung geht, dann kann ja der Finanzierer verwerten. Weil man muss ja auch bedenken, die Verwertung ist nicht 1:1 initial umzusetzen, wie schlussendlich der Finanzierungsbetrag oder schlussendlich die Werthaltigkeit des Assets ist, weil es gibt ja nicht nur standardisierte Assets, sondern es gibt auch Customized Assets. Und gerade in der Automobilbranche gibt es natürlich dann jetzt auch, wenn es in Richtung E-Mobilität geht und, gibt es natürlich auch neue Werkzeuge und, die dann nicht diesen Abnehmermarkt direkt im Drittbereich haben. Und da sagt natürlich dann auch eine DHL und Kai, da ist der Abschlag natürlich ein bisschen größer vorzunehmen. Also man muss gerade auch in den Krisenbranchen schauen, die Bonität kann man wirklich nicht immer außer Acht lassen, weil irgendjemand muss die Leasingverbindlichkeiten zahlen.
Vielleicht kannst du, Kai, uns da noch mal ein bisschen in die Kunst der Verwertung einführen, weil in der Tat, anders als eure Muttergesellschaft, habt ihr ja jetzt nicht Laptops oder sowas als Sicherheiten, die einen klaren Marktpreis und auch eine Nachfrage haben, sondern zum Teil ganz schön komplexe und spezielle Dinge. Also was macht man mit denen, wenn es dann wirklich mal zum Schwur kommt?
Gut, ich greife mal so 2-3 Assets raus, die wir ja Asset-Based finanzieren. Das eine ist die Immobilie. Da ist natürlich, sage ich mal, eine Logistikimmobilie am Autobahnkreuz, egal wo, deutlich leichter verwertbar als, ich sag mal, eine Spezialimmobilie, ich nenne es jetzt mal im Bayerischen Wald. Also Lage war ja schon immer in Immobilien ein ganz wichtiges Asset und das ist hier bei Immobilien ganz besonders der Fall, gerade in der heutigen Zeit. Dann nehme ich das Thema Warenbestände. Warenbestände ist natürlich sehr stark abhängig, handelt es sich über ein Commodity oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel marktgängige Stahlbleche theoretisch finanzieren würde, dann weiß ich, die kriege ich auch morgen. Da gibt es einen großen Sekundärmarkt. Also man muss wirklich sehr, sehr genau hingucken, auch bei Lagerbeständen, als habe ich irgendwas ganz Spezielles, was auch nur dieses einzelne Unternehmen nutzen kann. So, und wenn ich so Themen sehe jetzt aus unserem Transportbereich, Also Business-Jets oder Flieger, die sind allemal sehr verwertbar, weil es einen riesen Zweitmarkt gibt. Also es ist wirklich von Asset zu Asset sehr unterschiedlich einzuschätzen, auch eine Verwertbarkeit. Und entscheidend ist das, was Sven sagt, je werthaltiger das Asset ist, umso mehr kann ich auch mal eine Bonität, die im Moment mal ein bisschen schwieriger sich darstellt, auch ausgleichen. Aber ausblenden kann ich sie nie. Und letztendlich ist auch eine Leasinggesellschaft kein Verwertungsexperte oder das Geschäftsmodell ist nicht darauf ausgerichtet. Sie machen es natürlich, wenn es notwendig ist. Aber in der Regel gehen wir immer vom Going Concern und von einer langfristigen Belastbarkeit der Leasingrate aus. Das mal so ein kleiner Schwenk durch drei Asset-Kategorien, die wir so im Portfolio haben.
Na, das war schon sehr hilfreich. Wenn wir unter das alles jetzt mal einen Strich ziehen und du, Kai, mal 5 Jahre mit deiner DHL in die Zukunft schaust, sind assetbasierte Finanzierung für euch ein Wachstumsfeld?
Naja, da fragst du natürlich jetzt jemanden, der vertrieblich asset-based verantwortet und auch in Zukunft verantworten wird und möchte. Natürlich ist es ein Feld. Warum? Wir haben das ja gerade schon gehabt. Es gibt Zielbranchen, die erheblich investieren müssen. So, und die werden ja ohne Asset-Based gar nicht auskommen. Ich kann ja auch gar nicht alles auf Unternehmensbonitäten abstellen. Wenn ich den ganzen Energiemarkt sehe, wie sollen Energieversorger alles auf ihre Bilanz abstellen? Das geht gar nicht. Also deswegen werden Projekt- und Asset-basierte Finanzierungen werden in Zukunft sich eher ausweiten. Und darauf haben wir im Übrigen in der DHL uns auch ausgerichtet, sowohl von der Manpower als auch von den Systemen. Wir sind da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, ganz unabhängig davon, dass es in der Sekunde in 2025 vielleicht schon bessere wirtschaftliche Zeiten gab, auch volkswirtschaftlich. Aber das wird sich auch irgendwann wieder drehen. Da bin ich überzeugt davon. Und dann sind wir guten Mutes, dass das auch gut finanziert werden kann.
Wie sieht's bei dir aus, Sven? Gehst du davon aus, dass in deiner Beratungspraxis die Zahl oder die Quote der assetbasierten Finanzierungen zunimmt?
Also wenn das derzeitige Marktumfeld anhält, dann wird weiterhin das assetbasierte Finanzierungsinstrument eine wesentliche Rolle spielen. Gerade auch, und das hatte ich ja vorhin schon skizziert, in Marktbereichen, die jetzt neu aufgesetzt worden sind, wie zum Beispiel PV-Anlagen, Battery Storage Systeme und, muss man eins sagen, sind die Entwicklungen und die Strukturen, die da neu aufgesetzt sind, wesentlich auch, um das Wachstum nicht zu hemmen, sondern einfach die Wachstumskurve weiter begleiten zu können und auch das umzusetzen, damit der Markt auch weiterhin funktioniert. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich bin froh, dass der deutschsprachige Markt so fragmentiert ist, auch was Finanzierungsinstrumente betrifft. Nicht nur Anbieter, sondern auch Instrumente. Und da spielt für uns natürlich wesentlich eine Rolle der Asset-Based-Finanzierung, gerade im Corporate-Bereich und auch gerade, wenn es schwierige Marktsituationen gegeben sind, ist das ein wesentlicher Bestandteil.
Ja, wir können ja vielleicht auch noch mal sehen, dass der Bund gerade 500 Milliarden Sondervermögen freigegeben hat. Dieses Sondervermögen fließt in die Infrastruktur. Ja. Und Infrastruktur heißt immer Asset. So, das sind 500 Milliarden, ganz unabhängig, dass wir nicht genau wissen, wie das allokiert wird, aber dort werden Investitionen in bestimmten Branchen stattfinden. Und die sind assetbasiert und die wollen wir, möchten wir natürlich gemeinsam mit vielen Partnern auch aus der Branche dann auch am Ende realisieren. Denn wichtig ist ja, dass die auch da ankommen, wofür sie vorgesehen sind. Also deswegen glaube ich, guter Blick in die Zukunft.
Ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit, wir hatten ja verschiedene Situationen auch schon gehabt, Kai, da wesentlich sind, um diese Kette der Finanzierung auch dem Unternehmen oder Unternehmern auch klar darzulegen zu können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Bausteine in dieser ganzen Finanzierungskette auch weiterhin innovativ sind und auch rechts, links schauen, um zu gucken für neue Innovationen, wie dann zum Beispiel im Energiebereich neue Strukturen dann auch zusammen beispielsweise mit Kai dann entwickeln zu können.
Da sind euch doch sehr schöne Schlussworte gelungen. Vielen Dank dafür, aber nicht nur dafür. Vielen Dank vor allen Dingen für das ganze Gespräch. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich bin sicher, dass viele unserer Zuhörer da auch einerseits einiges gelernt haben, andererseits aber sicherlich auch ein paar Anregungen bekommen haben, wo ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere davon auch auf euch in den kommenden Tagen nochmal zukommt. Ja, das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, viele Facetten. Ich sage vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com